Ja, und hier bei Radio Dreieckland geht es jetzt weiter mit einer halben Stunde mit dem zweiten Teil von Die Ideologie der Knappheit, Anmerkungen zum neoliberalen Sachzwang. Ja, wir haben gestern etwas dazu gehört, wie es denn kommt, dass dieser Reformdiskurs, der ja nicht nur ein Diskurs auch ist, der sehr handfest jetzt Wirkung zeigt, der Sozialstaat wird abgebaut, zurückgefahren. Wie es also kommt, dass dieser Diskurs so wirkungsmächtig ist, dass sich allenfalls um Details gestritten wird und dass aber die grundlegenden Voraussetzungen und Annahmen dieser Reformdiagnose, es sei zu wenig Geld da, man habe über die Verhältnisse gelebt, wie eben diese Grundannahmen und warum vor allem sie in der Gesellschaft, in den Medien, in der Wissenschaft weitestgehend geteilt werden. Ja, wir haben nicht sonderlich spektakulär herausarbeiten können, dass sich die Reichtumsproduktion in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland verändert hat, sondern was sich verändert hat, das ist die Relation der Reichtumsverteilung zugunsten der Gewinn- und Vermögenseinkommen. Eine Krise in dieser Richtung besteht also gerade nicht. Allerdings gibt es sehr wohl eine Krise des Kapitalismus und zwei Aspekte, die seien jetzt hier als Zusammenfassung noch einmal kurz dargestellt. Zum einen, ein Kapitalmangel besteht gesamtwirtschaftlich gesehen gerade nicht, abgesehen eben, wenn man die Mikroperspektive einnimmt und sich einzelne Branchen anguckt oder durchaus das Ganze auch aus der Sicht einer sogenannten Ich-AG beispielsweise sieht, da gibt es natürlich absoluten Kapitalmangel, der dann auch dafür verantwortlich ist, dass Arbeitslosigkeit entsteht. Der zweite Aspekt, der war da, darin begründet, dass der Mangel darin besteht, dass die Möglichkeiten, Kapital über den Umweg Arbeit und Produktion zu verwerten, also sprich zu vermehren, eben nicht mehr oder weniger gegeben sind und dass die zu erzielenden Profitraten aus Sicht des Kapitals für nicht ausreichend betrachtet werden. Die reale Tendenz der Abwanderung von Kapital in die Finanzsphäre ist damit aber als Ausdruck der Krise und nicht als deren Ursache zu sehen, wie es zumeist in der kapitalismuskritischen Debatte der Fall ist. Nun, wir haben also insgesamt bisher gesehen, dass der zentrale Legitimationsdiskurs der kapitalistischen Religionsgemeinschaft zurzeit nicht in einem Schönreden der wirtschaftlichen Performance gründet, sondern eben in einer beständigen Betonung der desolaten Zustandes oder des angeblich desolaten Zustandes. Der in diesem Diskurs sich herstellende und erneuernde Krisenbegriff verfehlt aber den Zusammenhang von Reichtum, Arbeit und Armut bzw. stellt diesen genau spiegelverkehrt dar. Im zweiten Teil heute also soll deshalb gezeigt werden, dass diese Verkehrung deshalb plausibel erscheint, weil sie auf ein naturalistisches Verständnis von Mangel rekurrieren kann. Ein Verständnis, mit der die bürgerliche Gesellschaft stets die Ausbeutung von und auch die Beherrschung des Menschen legitimiert hat. Je mehr diese Ideologie aber aufgrund der Entwicklung der Produktivkräfte und der widersinnigen Produktionsverhältnisse des Kapitalismus objektiv als unhaltbar erkannt werden könnte, je notwendiger scheint es für die Jünger des Kapitalismus zu sein, sie durch Worte und selbstgeschaffene Sachzwänge zu zementieren. Ja, das war jetzt ein kleiner Vorgriff auf das, was euch heute erwartet. angeblich, dass Armut und Mangel trotz Reichtum weiter wachsen. Nun, die Frage ist so alt, wie sie banal zu sein scheint. Um sie überhaupt noch zu stellen, muss man schon verrückt sein oder von einem anderen Planeten kommen. So wie die zwei alten Götter, die in Alfred Döblins Roman Die babylonische Wanderung sich in unserer Zeit wiederfinden. Döblin schreibt, sie wanderten weiter und verließen die Zelte der Beduinen. Siehe, da veränderte sich das Gesicht der Welt. Es stellten sich ihnen Häuser entgegen, und während man bei den Beduinen gastlich neben Brot, Milch und Hammeln ruhte, war man jetzt von ihnen getrennt. Die Städter hatten eine Barriere zwischen sich und den Lebensmitteln errichtet. Eine erstaunliche Neuerung, eine unglaubliche Rohheit, ein menschenfeindliches Gebaren. Wer sagte ihnen, dass diese Lebensmittel ihnen gehörten? Döblins Götter, erschreckt durch die Barriere, die das Privateigentum vor dem sichtbaren Reichtum aufgebaut hat, versuchen herauszufinden, wie man dennoch Zugang zu diesem erhält. Sie entdecken das Geld, was aber erneut die Frage des Zugangs aufwirft. Der eine Gott berichtet dem anderen von seinen Nachforschungen in der großen Stadt. Ja, man kann wohl an die Lebensmittel heran, ohne das Glas der Schaufenster zerbrechen zu müssen. Ja, man kann schon. Nur bequem ist es nicht. Georg solle doch nur die Herrschaften ansehen, die in den Basaren säßen und ihre Waren bewachten. Ob diese Herrschaften gutmütig, menschenfreundlich aussehen? Kurzum, diese strengen Herrschaften, die sich auf irgendeine Weise in den Besitz der Lebensmittel und Wertsachen gesetzt hätten, verlangten von den anderen nicht mehr und nicht weniger als Arbeit. Nun, das Rätsel des Zusammenhangs von Reichtum und Armut scheint auf den ersten Blick in der Dazwischenkunft des Geldes zu liegen. Genauer gesagt, in jenen sozialen Verhältnissen, die den Zugang zu Reichtum davon abhängig machen, ob sich für den Besitzer von Gütern deren Weitergabe rechnet. Und das ist nur der Fall, wenn sich das Geld, das er für die Güter vorgestreckt hat, durch diese Operation vermehren lässt. Allein schon diese Bestimmung des Zwecks der Produktion von Waren und Dienstleistungen im Kapitalismus zeigt, warum der Zugang zum Reichtum für die Menschen nicht der primäre Zweck der Produktion ist, sondern gewissermaßen nur zufällig und als Kollateralnutzen sich erfüllt. Damit wäre schon auf der Ebene der Logik bewiesen, warum im Kapitalismus Armut strukturell eine Folge von Reichtum ist. Die Verschleierung dieses Sachverhalts gelingt, wie gesagt, durch die Dazwischenkunft des Geldes. So, dass Knappheit in aller Regel als Geldknappheit erscheinen muss. Genau dies ist, wie im ersten Teil dieser Sendung gezeigt wurde, ja genau auch die vorherrschende Sicht. Wir kommen zum Ende noch einmal darauf zurück, wenn es um die herrschaftsstabilisierende Plausibilität dieser Krisenideologie des Neoliberalismus geht. Um den spezifischen Zusammenhang von Reichtum und Armut in der bürgerlichen Gesellschaft als soziales und eben nicht naturbedingtes Verhältnis weiter entschlüsseln zu können, müssen wir auf das paradoxe Formprinzip kapitalistischer Reichtumsproduktion verweisen. Im Folgenden lesen wir deshalb Auszüge aus dem Aufsatz zur Dialektik von Mangel und Überfluss, in dem Ernst Lohoff nachzuweisen versucht, dass die bürgerliche Warenproduktion Reichtum nur als knappen Reichtum erzeugen kann. Der Reichtum der bürgerlichen Gesellschaft hat ihm zufolge Reichtum an Mangel zum Inhalt und seine Vermehrung sei mit der Vermehrung von Mangel verschränkt. Lohoff verfolgt diesen Gedanken zurück auf die Keimform der bürgerlichen Gesellschaft, auf die Ware und schreibt, Soll irgendein Ding die Ehre der Verwandlung in eine Ware zuteil werden, so muss es grundsätzlich drei unterschiedliche Kriterien Genüge tun. Es muss zunächst einmal geeignet sein, ein wie auch immer geartetes menschliches Bedürfnis zu befriedigen und repräsentiert insofern abstrakt gesellschaftlichen Reichtum. Es darf zweitens, gerade für seine Produzenten, keine Quelle der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung darstellen, sondern hat als Gebrauchsding für ihn gleichgültig und überflüssig zu sein. Zu guter Letzt kann die Metamorphose nur so weit gelingen, wie der Nutzer in Spe zugleich vom Zugriff auf den potenziellen Genussgegenstand abgeschnitten ist. Damit das Gut sich als Ware bewährt, muss also garantiert sein, dass das Überflussgut des Produzenten als Mangelgut für andere gesetzt ist. Erfüllt ein Gebrauchsdienst all diese Kriterien, so hat es die Chance, als knappes Gut im Austausch mit anderen knappen Gütern seine Zugehörigkeit zum wahren gesellschaftlichen Reichtum unter Beweis zu stellen. Kann sich der potenzielle Benutzer einen Bedürfnisgegenstand anders als im Austausch zugänglich machen, dann lässt sich dieser grundsätzlich nicht als dinglich-soziale Chiffre darstellen und fällt damit aus dem Reichtumsbegriff der Warengesellschaft heraus. Etwas mag so unverzichtbar sein, wie es will, nimmt es für seinen Nutznießer nicht die Form eines Mangelgutes an, so bleibt es vom Standpunkt der Warengesellschaft ausgesehen doch prinzipiell wertlos. Die Warengesellschaft hat sich durch diese ebenso basale wie paradoxe Identität von Reichtum und Mangel, die Zwangsreduktion von Reichtum auf den Reichtum an Mangelgütern, nie in ihrem Selbstverständnis erschüttern lassen. Mehr noch, sie kann diesen Zusammenhang bewusstlos ausplappern und ihn zugleich apologetisch wenden. Um sich ein solches ihr opportunes Ergebnis zu erschwindeln, muss die bürgerliche Ideologie nicht besonders tief in die Trickkiste greifen. Ihr einziger Kunstgriff besteht im Grunde in einem äußerst simplen Kurzschluss. Knappheit wird naturalisiert, indem sie konsequent zunächst mit Mangel, also unzureichender menschlicher Bedürfnisbefriedigung, durcheinandergeworfen wird und dieser wiederum mit der Endlichkeit aller Ressourcen. Die spezifische warengesellschaftliche Vermittlungsform wird mit der je nach dem Entwicklungsstand der menschlichen Naturbeziehung enger oder weiter gezogen, dabei letztlich freiwillig nicht beseitigbaren Begrenztheit jeder gesellschaftlichen Gütererzeugung verwechselt. Die Verrücktheit des gesellschaftlichen Syntheseprinzips verschwindet hinter der höchst banalen Tatsache, dass so gut wie alles in einer endlichen Welt nur in einer bestimmten Menge zu finden bzw. mit einem nicht beliebig minimierbaren Aufwand an menschlichen und natürlichen Ressourcen herzustellen ist. Damit ist der reale Konstitutionszusammenhang aber genau auf den Kopf gestellt. Knappheit resultiert weder aus der quantitativen Begrenztheit aller von Natur vorhandenen oder von Menschen erzeugten Dinge, noch aus einem vorausgesetzten prinzipiellen Mangel an Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung. Die ökonomische Setzung Knappheit erzeugt vielmehr ihrerseits erst systematisch jenen Mangel, der ihr Urgrund sein soll. Der Knappheitbegriff der politischen Ökonomie haben wir also gerade gesehen bei Ernst Lohof und eben auch der Knappheitsbegriff, der insgesamt vorherrschend ist, ist also aus einer Anschauung gewonnen, die Knappheit naturalisiert. Nun befinden wir uns natürlich auf der Ebene des Diskurses und der Vorstellungen. Entscheidend ist aber, dass diese Begrifflichkeiten den sozial hergestellten Mangel nicht nur abbilden, sondern rechtfertigen. Dies kann auch anhand eines geschichtlichen Durchganges gezeigt werden. Ernst Lohof beschreibt, wie auf Basis dieses Grundprinzips sich die Gestalt des Mangelregimes, das der Kapitalismus nun mal ist, verändert. Von der Schaffung des absoluten Mangels infolge der ursprünglichen Akkumulation und der Produktion des absoluten Mehrwerts bis hin zur Erzeugung des relativen Mangels. solange der Arbeitskraftverkäufer darauf festgelegt war, sich auf einem physiologischen Minimalniveau zu reproduzieren, blieb gerade für die Basisware die durch die Geldform des Lohns im Prinzip gesetzte beliebige Austauschbarkeit leere Abstraktion. Statt potenziell gegen jede andere Ware war sie im Wesentlichen allein gegen Kartoffeln, billigen Fusel und vergleichbare Segnungen der Zivilisation konvertibel. Dies musste aber letztendlich blockierend auf die tautologische Selbstzweckbewegung des Wertes zurückschlagen. Die Verwertungsgesellschaft kann nur expandieren, indem sie der Tendenz nach die gesamte Gesellschaft in Arbeitskraftverkäufer auflöst. Wenn gleichzeitig aber die Lohnform, die nur negative Integration des Arbeiters in die bunte Warenwelt dokumentiert, dann fällt jeder Fortschritt in der Anwendung abstrakter Arbeit mit der sukzessiven Zerstörung der Realisationssphäre der Arbeitsprodukte zusammen. In der totalen Warengesellschaft, die im Idealfall nur aus Arbeitskraftverkäufern besteht, muss sich in letzter Instanz die gesamte an den Waren geronnene Arbeit durch das Nadelöhr ihres Konsums pressen. Die kapitalistische Logik konnte von daher auf ihrer eigenen Grundlage nur weiter prozessieren, indem sie den absoluten Mangel überwand und zumindest cum grano salis ihre ganze Warenpalette auch für die Besitzer der wahren Arbeitskraft zugänglich machte. Nun, es liegt auf der Hand, dass wir uns heute inmitten des Rückgangs vom Regime des relativen zum absoluten Mangel wieder befinden, während weite Teile der Welt nicht einmal diesen Umweg kennengelernt hatten. Die Vorboten dieser Entwicklung erkannte Ernst Lohoff in der konservativen Kulturkritik, die noch Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts den Konsumverzicht propagierte. Die Absonderlichkeiten des warengesellschaftlichen Irrseins sind zu offensichtlich, als dass sie einfach übersehen werden könnten. Gerade die konservative Seite macht sie auf ihre Weise zum Thema und führt über diese asozialen Züge des grassierenden Individualismus Klage. Kaum etwas ist aber so gemeingefährlich und zynisch wie die bigotten Sonntagsreden wieder den Werteverfall. Schon der merkwürdige Gegensatz zwischen der Orientierung auf das pejorativ besetzte Materielle und irgendwelchen dagegen zur Geltung zu verhelfenden ideellen Gesichtspunkten, mit dem diese Pseudokritik so gern operiert, muss zu denken geben. Rein logisch betrachtet ist es völlig absurd, ausgerechnet das Bedürfnis nach mehr Geld und nach mehr für Geld käuflichem als materiell und handfest zu klassifizieren. Das simple Bedürfnis, saubere Luft zu atmen oder in dieser Gesellschaft statt als Geldsubjekt als menschliches Wesen behandelt zu werden, hingegen zu etwas Höherem und Geistigem zu vernebeln. Sinn macht diese seltsame Zuordnung nur dort, wo die Zwangsreduktion von Reichtum auf die Vergegenständlichung abstrakter Arbeit als ganz selbstverständlich vorausgesetzt wird und es allein darum geht, die sich aus der Systemlogik ergebenden Verheerungen auf eine Frage subjektiver Haltungen zu reduzieren. Nicht genug damit, dass die Verzichtsideologie implizit die soziale Kälte anerkennt, gegen die sie angeblich zu Felde zieht, sie legitimiert und exekutiert vor allem den laufenden sozialen Verwüstungsprozess. Die aktuelle Opferrhetorik erinnert nicht zufällig an Kriegs- und Durchhaltepropaganda. Die Ähnlichkeit verweist auf die analoge Funktion, die er im sublimen Weltkrieg der Wertverwertung zukommt und auf den sadomasochistischen Gehalt dieser Ideologie. Im Feldzug gegen das Anspruchsdenken mischen sich zwei Motive. Zum einen steht er für die knallharte Forderung, zum Wohle der Selbstzwecklogik der abstrakten Arbeit möchten deren Knechte gefälligst auch noch die erbärmlichsten Gratifikationen freudig fahren lassen, mit denen sie in den letzten Jahrzehnten abgespeist wurden. Zum anderen schwingt die Trauer um die verlorene Wolfsrudelgemütlichkeit mit und der Traum, vielleicht künftig wieder mehr Volksgemeinschaft, denn als einzelnes Warensubjekt in die Verteilungsschlachten der Zukunft ziehen zu können. Wie wenig sich eine solche, nach dem Vorbild des Kohlberg-Mythos gezimmerte Weltsicht emanzipativ wenden lässt, versteht sich von selber. Gesellschaftskritik hat nicht den etwas anderen Verzicht zu predigen, sie muss stattdessen die gemeinsame Grundlage in Frage stellen, auf der die Vertreter der neoliberal-postmodernen Konsumparty und die kulturkonservativen Mahner miteinander streiten. Sechs Jahre nachdem diese Zeilen geschrieben wurden, zeichnet sich ab, dass dieser Streit nicht mehr geführt wird. Das Bündnis aus Neoliberalen und Postmodernen hat entdeckt, wie wichtig es nunmehr ist, Verzicht zu predigen. So wichtig gar, dass man dabei in Kauf nimmt, auf der Ebene der Ideologie eine Zuspitzung des immer schon vorhandenen Widerspruchs zwischen Konsumanstachelung und Verzicht zu entfesseln. Die Krisenideologie, die zurzeit immer deutlicher auf eine angebliche Knappheit der Mittel verweist, konterkariert die alte Assoziation des Kapitalismus als überflussgarantierendes System. Zu Zeiten des real existierenden Sozialismus schien sich der real existierende Antikommunismus der bürgerlichen Gesellschaft allein schon dadurch zu legitimieren, dass auf einen Überfluss im Hier und Jetzt verwiesen werden konnte. Heute wird dieser zunehmend in eine Zukunft projiziert, die sich die meisten Menschen durch harte Arbeit und Verzicht erst wieder verdienen sollen. Aber warum ist es offensichtlich so wichtig geworden, eine derartige Krisen- und Mangelideologie zu erneuern? Die Antwort ist denkbar einfach. Sie liegt in den realen Phänomenen der Arbeitslosigkeit und der leeren Kassen selbst verborgen, wenn man zugleich auch den realen und möglichen stofflichen Reichtum betrachtet, den es bereits gibt und geben könnte. Das Kapital beweist tagtäglich selbst, dass immer weniger Arbeit notwendig ist, um den gleichen Output sicherzustellen. In den entwickelten Gesellschaften ist das Auseinanderfallen von Reichtum und Mangel derart offensichtlich, dass letzterer als künstlicher erkannt werden könnte. Aber genau in diesem Konjunktiv liegt der Hund begraben. Mangel wird leider noch nicht als künstlicher, durch die Produktions-, Eigentums- und Verteilungsverhältnisse bedingter betrachtet. Dass dies so bleibt, ist die objektive Funktion der neoliberalen Krisen- und Verzichtsideologie, aber auch der Tatsachen, die die aktuelle Reformpolitik gewaltsam erst herstellt. Jeder kriegt, was er verdient, was er erarbeitet. So lautet die Forderung und Behauptung, so lautet aber auch der durch Reform hergestellte Artefakt ganz materiell für diejenigen, denen man die Gelder kürzt oder streicht. Arbeit und Verzicht, das sind längst auch objektiv die überflüssigen letzten Waffen einer Herrschaft, die sich nicht mehr auf Gott und Kirche, sondern nur mehr wieder auf vermeintliche Naturzwänge berufen kann. Herbert Marcuse schrieb 1955 bereits in seinem Buch Triebstruktur und Gesellschaft: Während jede Form des Realitätsprinzips ein beträchtliches Maß an unterdrückender Triebkontrolle erfordert, führen die spezifischen Interessen der Herrschaft zusätzliche Kontrollausübungen ein, die über jene hinausgehen, die für eine zivilisierte menschliche Gemeinschaft unerlässlich sind. Diese zusätzliche Lenkung und Machtausübung, die von den besonderen Institutionen der Herrschaft ausgehen, sind das, was wir zusätzliche Unterdrückung bezeichnen. Auch wenn man kein Subjekt dieser veritablen Täuschung bestimmen kann, was sich zurzeit vollzieht, ist nichts anderes als eine Rekonstruktion des Leistungsprinzips. Eine Rekonstruktion, die notwendig geworden ist, weil seine ökonomische Funktion obsolet geworden ist und weil der Preis für den Verzicht auf das Leistungsprinzip unbezahlbar wäre. Die Infragestellung von Ausbeutung und Herrschaft überhaupt. We'll be right back. Sie hörten die Sendung Die Ideologie der Knappheit, Anmerkungen zum neoliberalen Sachzwang, produziert für Radio Dreieckland in Freiburg, verantwortlich Holger Schatz.